Guten Morgen miteinander. Wir kommen zur dritten Predigt über Habakuk. Das wird auch die letzte sein zu diesem Buch. Zum dritten Kapitel. Und wenn man den Habakuk liest, dann merkt man automatisch, die ersten zwei Kapitel sind sehr anders als nachher das dritte Kapitel. Irgendwie ist das dritte Kapitel eine andere Sache. Es ist ein Gebet. Der Habakuk hat am Schluss vom Kapitel 2 noch gesagt, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, sei still vor ihm, du ganze Erde. Und das ist ein bisschen das, was wir heute Morgen in der Einleitung schon gehört haben. Am Anfang hat er eine Last gehabt, die viele Fragen provoziert hat. Er war wirklich ganz durcheinander gewesen. Und am Schluss hat er müssen sagen, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Er ist allmächtig. Und trotz allem, was passiert, der Herr hat es im Griff. Ich kann ihm vertrauen. Ich will still werden vor ihm. Er anerkennt Gottes Allmacht. Er wird ruhig und er merkt auch, es ist Gott überhaupt nicht gleichgültig, was gesündigt wird. Wie die Menschen leben, das ist Gott nicht gleichgültig. Er ist auch nicht unempfindlich gegenüber dem Leid, gegenüber der Not. Er ist auch nicht unzugänglich, wenn man betet. Aber er reagiert auf seine Art und Weise und zu seiner Zeit. Und ich muss einfach darauf vertrauen, dass er es schon recht macht. Und so ist das dritte Kapitel ein Gebet vom Prophet Habakuk. Und wir werden das Kapitel, die Versen 1 bis 19, so im Predigtverlauf lesen miteinander. Hier wird er, wie auch schon im ersten Kapitel, Prophet genannt. Er ist ein Prophet. Und er redet auch von Gott. Im dritten Kapitel, wo eben so wie ein Psalm ist, lesen wir in den ersten zwei Versen oder im ersten Vers ein Gebet des Propheten Habakuk, eine heftige Wehklage. Wow. Würdet ihr das so nennen, wenn ihr betet? Jetzt habe ich eine heftige Wehklage. Manchmal haben wir das, ja. Manchmal haben wir nicht Schwierigkeiten, Probleme, wo wir einfach etwas Gott müssen herlegen als Klage. Und wir dürfen ihm das sagen. Wir dürfen klagen. Der Habakuk hat heftig geklagt. Und er sagt so, eine heftige Wehklage. Aber er vertraut jetzt auf Gott. Im Vers 19 heisst es dann, Gott, der Herr, ist meine Kraft. Ich tue nicht mehr auf mich selber vertrauen, ich tue auf Gott vertrauen und ihm will ich es herlegen. Zuerst ein paar einleitende Gedanken noch dazu, ein paar Besonderheiten beim Habakuk. Die meisten Propheten reden zu uns über Gericht von Gott, tun Gericht ankündigen, tun Aufrufe zur Buß, kehren um, tun Buß, sonst kommt das und das Gericht. Menschen hätten es im Griff, umzukehren, dann kommt das Gericht nicht. Gott ruft auf. Viele Propheten reden einfach von Gott und kündigen an, was Gott gesagt hat. Der Habakuk redet nicht von Gott, er redet mit Gott. Und das ist eigentlich etwas sehr Schönes. Das dürfen wir auch machen. Und dann tun sich die Klagen und unser Erschrecken und unsere Not sich manchmal auflösen, wenn wir wieder im Glauben und im Vertrauen einfach still werden und wissen, Gott ist in seinem heiligen Tempel. Er greift ein zu seiner Zeit. Antworten gibt es schon, wie wir es im Habakuk gesehen haben, aber nicht immer die erwünschten. Und in einem Kommentar habe ich nachher gelesen, Wallwort-Kommentar, der Ronald Blue hat dort das Buch vom Habakuk bearbeitet, kommentiert. Und dort habe ich drei Sätze gelesen drin, die ich euch auch zeigen will. Die Bühne ist bereit für den globalen Holocaust, doch das arglose Publikum daheim pfeift sich eins. Das wäre sehr aktuell. He? Irgendwie steht die Welt am Abgrund vor dem Gericht. Aber die Menschen denken an Party machen. Du musst überall mit Mundschutz rumlaufen, dann muss ich den ÖV, oder? Aber wenn irgend in einen Nachtclub gehst, in eine Disco oder weiss nicht was, dann sind Haufen Leute aufeinander oben, man will einfach feiern und Party machen und fertig jetzt mit dem Lockdown. Das moralische Empfinden des Volkes wird ausgelöscht durch Hedonismus. Die Lust zählt. Ich will Befriedigung in meinem Leben, ich will ein lustvolles Leben, der Rest ist mir gleich. Die Frivolität tanzt auf den Strassen. Ich bin sehr erschreckt, als ich gelesen habe in einer Zeitung, dass, wo man den Lockdown aufgehoben hat und wieder hat dürfen, in Bars und Dancing und Discos und Nachtclubs und so weiter gehen, haben die Vergewaltigungen sprunghaft angenommen auf das doppelte Niveau von vorher. Irgendwie will man das Leben einfach geniessen. Und dann gibt es junge Männer, die denken, so wie die Frauen hier angelegt sind, ist ja klar die Botschaft, habe ich verstanden. Also, und wenn sie nicht will, dann tut man halt ein bisschen drängen und am Schluss nimmt man es der Vergewaltigung. Ich habe den Eindruck, dass die Krise jetzt da, die wir haben, wegen Corona, wie noch einmal ein gnädiger Schuss vor einem Bug ist von Gott. Menschen, meine Gerichte kommen. Die sind angekündigt. Die stehen in der Bibel, die können es lesen. Man könnte auch diesen Gericht entfliehen. Man könnte sich in Sicherheit geben, in Geborgenheit bei Gott. Merkt doch, dass euch ein ganzes Leben an einem seidigen Fädeli hängt. Das ist eigentlich die Botschaft für mich von Corona. Gesundheit hängt an einem Fädeli, das wirtschaftliche Wohlergehen hängt an einem Fädeli, die Politik hängt an einem Fädeli, die Freiheit hängt an einem Fädeli. Alles, was ihr so viel Wert drauf legt, es hängt nur an einem Fädeli. Vertraut nicht diesen Sachen. Vertraut mir. Der Zentralvers da in diesem Kapitel 3 ist eigentlich der Vers 13. Du ziehst aus zur Rettung deines Volkes, zum Heil mit deinem Gesalbten. Du zerschmetterst das Haupt oder das Dach vom Haus des Gesetzlosen, du entblößt die Grundmauer von unten bis oben. Ja, zuerst ein bisschen Problem kam mit dem Vers. Was soll ich anfangen mit dem Entblößen von einer Grundmauer? Und dann nachher denkt, das Fundament von uns Menschen, was ist das? Das sind sogenannte Axiome. Ein Axiom ist eine sichere Denkvoraussetzung. Das, was sich wissenschaftlich als sicher, als wahr hat erwiesen, das ist unsere Denkvoraussetzung. Auf dieser Grundlage, auf diesem Fundament, bauen wir unser Leben auf. Also heute gilt als sichere Denkvoraussetzung Evolution. Wir sind ein Zufallsprodukt. Also wenn ich ein Zufallsprodukt wäre, dann soll es mir dann bitte zufälligerweise ein bisschen gut gehen, sonst mache ich Schluss, oder? Hat ja gar keinen Sinn, wenn ich ein Zufallsprodukt bin, dass es mir nicht gut geht, dann hören wir gescheiter gerade auf. Kein Mensch verhält sich wie ein Zufallsprodukt, oder die wenigsten. Und doch nehmen wir das als Axiom, als Grundlage, als Voraussetzung, als etwas, das sicher gilt. Wir sind einfach zufälligerweise da. Und darum wollen wir möglichst viel Lust, oder? Hedonismus. Dann muss das Leben sich irgend auf einen Weg lohnen. Party feiern. Gott haben wir auf die Seite da, total. Es ist extrem, wenn man in dieser Welt von Gott weggegangen ist. Hat angefangen mit der Evolutionstheorie und jetzt ist Ehe für alle und jetzt darf man nicht einmal mehr Mann oder Frau sein, oder? Steht ja in der Bibel. Gott erschuf sie als Mann und als Frau schuf er sie. Und weil das Gott gemacht hat, will man es abschaffen. Gott darf nicht mehr sein und keine Zeichen mehr von Gott. Und die Juden will man auch weg haben, weil die einem eigentlich auch auf Gott aufmerksam machen. Dürften auch nicht mehr da sein. Kreuz werden auf die Seite da, vielen Orten. Aus dem Lehrplan hat man ihn völlig entfernt. Und dann fängt man dann plötzlich an, aufbegehren und wird taub, wenn Gott anfängt zu richten. Dabei haben wir es verdient. Es muss ja kommen. Und der Zentralvers zeigt mir aber etwas von der Güte Gottes. Du ziehst aus zur Rettung deines Volkes. Eigentlich willst du retten, Gott. Du willst gar nicht müssen mit all diesen Gerichten über die Erde fahren. Wir lesen davon in diesem Kapitel. Gott will retten. Und jetzt steht etwas ganz Schönes. Du ziehst aus zum Heil mit deinem Gesalbten. Der Habakkuk redet vom Messias. Und dass das Heil bringt, 700 Jahre oder 600 Jahre, bevor Jesus geboren wird. Zum Heil mit deinem Gesalbten, das lesen wir im Alten Testament. Und du wirst das, was wir Menschen so als Grundlage anschauen und meinen, das sei wahnsinnig gescheit, entblössen von unten bis oben. Alles Fake News. Die Wahrheit wäre in der Bibel. Habakkuk 3 wird oft genannt ein Lobgesang. Ich habe mich damit überfordert. Wenn ich das in den Kommentaren gelesen habe, das sei ein Lobgesang. Nein. Wenn ich das lese, das tönt längstens nicht aus wie ein Lobgesang. Für mich ist es eher die Anerkennung von Gottes Wirken in Gerechtigkeit. Ja, es wird schlimm sein. Aber es wird gerecht sein. Der Habakkuk anerkennt das jetzt. Gott richtet zwar schon, wir lesen es noch gerade, aber sein Ziel ist Rettung. Er hat das Heil zubereitet. Er wird die Gesetzlosen zerschmettern. Die, die einfach nicht wollen glauben. Die wird er mit ihren eigenen Waffen schlagen, steht da im Vers 14. Du durchbohrst mit ihren eigenen Speeren das Haupt seiner Horden. Schlagst sie mit den eigenen Waffen. Ihr Ziel ist, Elende oder Arme im Verborgenen zu verzehren und dann wird Gott mal ein Stopp, ein Ende setzen. Habakkuk 3,13 zeigt uns also, Gott will retten, Gott bietet das Heil an, er richtet die Gesetzlosen, um nachher seine Gerechtigkeit aufzurichten. Ich habe den schon zitiert, ich zitiere ihn noch einmal, den Vers. 2. Petrus 3,13. Wir erwarten aber, was warten wir? Wir erwarten aber nach seiner Verheißung, Gott hat es verheißen, neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Auch Vers 13, sehr schön, 2. Petrus 3,13. Und doch nennt der Habakkuk sein Gebet eine heftige Wehklage. Wie gesagt, wir dürfen wehklagen. Er nennt das nicht ein Lobgesang. Es ist das Erschrecken, zuerst über Unglauben und Sünde im eigenen Volk. Nachher erschreckt er, mit wem Gott sein Volk wird richten, mit den Chaldäern. Damals, warum gerade die Schlimmsten? Und dann erschreckt er noch einmal darüber, dass Gott auch Chaldäer wird richten. Es kommen 5 Wehen in diesem 2. Kapitel, haben wir gesehen. Aber wir müssen etwas beachten. Am Habakkuk sein Gebet ist eine Wehklage, nicht eine Anklage. Und ich denke, da müssen wir auch drauf aufpassen. Wir wollen Gott nicht anklagen. Wir wollen nicht kritisieren. Wir müssen annehmen, was er wird machen. Der Habakkuk appelliert an Gottes Barmherzigkeit, weil Gottes Wort kann einem schon erschrecken. Er sagt im Vers 2, O Herr, ich habe deine Botschaft vernommen, ich bin erschrocken. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich die Offenbarung lese, erschrecke ich jedes Mal. So viel Gericht. Und dann kommt eine wunderschöne Bitte. O Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre offenbare dich. Der Mose hat einen Psalm geschrieben, vielleicht 2, aber steht nur beim einen, ein Gebet Moses des Mannes Gottes, Psalm 90. Und am Schluss bittet Mose Gott etwas ganz Schönes. Er sagt im Vers 16, lass deinen Knechten dein Walten sichtbar werden. Schenk, dass wir, wo deine Knechte sind, dein Wirken ein bisschen verstehen. Dass wir ein bisschen erkennen, was du machst und wer du bist. Da kommt noch etwas ganz Schönes. Und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Das bete ich etwa. Herr, zeig unseren Kindern deine Herrlichkeit. Offenbar dich auch innen, dass sie dich dürfen erkennen in allem innen. Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre offenbare dich. Dass wir dich sehen, dass wir dich erkennen, dass wir dich spüren und verstehen. Im Zorn sei eingedenk deiner Barmherzigkeit. Ja, das Gericht kommt. Und der Zorn muss über die Erde kommen, sie hat es verdient. Aber noch dann, denk daran, dass du ein barmherziger Gott bist. Und dann kommt die weiteren Versen im Kapitel 3. Vers 3 bis 4 sehen wir Grösse und Pracht, könnte ein Lobgesang sein, aber nachher Verse 5 bis 12, der schreckliche Richtergott, der Gericht über die Erde schickt. 13 bis 15 haben wir jetzt schon ein bisschen daraus gelesen. Einer, der doch retten will. Psalm 16 bis 17 sehen wir nachher, wenn Krieg war und Verwüstung ist über dieser Erde, was bleibt noch übrig? Überhaupt nicht. Und dann kommt unvermittelt Vers 18 und 19. Ich aber will mich freuen in dem Herrn. Es passt nicht. Eigentlich passt es überhaupt nicht. Aber der Habakuk hat es begriffen. Das, was kommt, muss kommen. Es gibt keinen Ausweg, aber ich will mich im Herrn freuen. Und in ihm bergen. Dort finde ich Geborgenheit. Wenn wir Vers 3 und 4 lesen jetzt, Gottes Grösse und Pracht, dann lesen wir hier etwas, was zuerst mit Geografie etwas zu tun hat. Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Berg Paran. Seine Pracht bedeckt den Himmel und die Erde ist voll von seinem Ruhm. Ein Glanz entsteht wie Licht. Strahlen gehen aus seiner Hand hervor. Dort ist seine Kraft verborgen. Wir lesen ganz schöne Sachen da von Gott. Sein Ruhm bedeckt die ganze Erde. Warum echt da zuerst Teman und Paran? Das sind Gebiet im Süden vom Toten Meer und Sinai-Halbinsel. Ja, was ist dort passiert? Der Weg durch die Wüste vom Volk Israel aus der Sklaverei von Ägypten ins verheißene Land. Da hast du Wunder gemacht, Gott. Du hast das Rote Meer geteilt. Du hast aus dem Felsen Wasser fliessen. Du hast uns begleitet mit einer Wolkensäule am Tag und einer Feuersäule in der Nacht. Wir haben jeden Tag Manna gehabt. Unsere Kleider haben sich nicht abgenützt und die Schuhe auch nicht. 40 Jahre lang. Stell dir mal vor, wie schön es das wäre, wenn 40 Jahre lang nicht müsstest go shoppen. Wäre doch super, he? Der hat den Portemonnaie gut. Aus dem Süden, da wo das alles passiert ist, die grossen Taten Gottes, die Raum bedeckt die ganze Erde, die Geschichte, das ist ja sagenhaft. Wunderschön. Vom Norden ist der Find gekommen, Chaldäer, die sind aus dem Norden gekommen. Gott kommt mehr von dieser Seite her, wo man die Wunder sieht, seine Kraft in allem. Aber jetzt gehen wir weiter in diesem Kapitel. Auf dieser Folie, wo wieder die Verse stehen. Vers 5 bis 12, ich lese mal, das ist nicht so eine Freude da hier. Vor ihm her geht die Pest und die Fieberseuche folgt ihm auf dem Fuß. Das wäre eben die zweite Welle. Er bleibt stehen und misst die Erde. Er sieht hin und die Heidenvölker erschrecken. Es zerbersten die uralten Berge, es sinken die Hügel der Vorzeit, er wandelt auf ewigen Pfaden. Eiger, Mönch und Jungfrau sind überhaupt nicht ewig. Die fallen mal zusammen, sind mal weg. Aber Gott wandelt auf ewigen Pfaden. In Nöten sehe ich die Hütten Kuschans, es zittern die Zelte des Landes Midian. Ist der Herr über die Ströme ergrimmt? Ergießt sich dein Zorn über die Ströme, dein Grimm über das Meer? Dass du auf deinen Rossen reitest, auf deinen Wagen der Rettung? Bloß enthüllt ist dein Bogen, deine Eide sind die Pfeile gemäß deinem Wort. Durch Ströme zerteilst du das Land, wenn die Berge dich sehen, erzittern sie, ein Platzregen flutet dein Heer, der Ozean lässt seine Stimme hören, hoch gehen seine Wellen, riesiger Sturm, wo über die Welt hineinbricht. Sonne und Mond treten in ihre Wohnungen, es wird dunkel, beim Leuchten deiner fliegenden Pfeile, beim Glanz deines blitzenden Speers. Im Grimm schreitest du über die Erde, im Zorn zertrischst du die Heidenvölker. Kein schöner Text. Gericht Gottes. Schlimme Geschichte. Und jetzt auch wieder so unvermittelt kommt: Du ziehst aus zur Rettung deines Volkes. Wir dürfen dankbar sein, wenn wir dürfen zu Gottes Volk gehören. Wenn wir dürfen seine Kinder sein. Du ziehst aus zur Rettung deines Volkes, zum Heil mit deinem Gesalbten. Du zerschmetterst das Haupt vom Haus des Gesetzlosen, du entblößt die Grundmauern von unten bis oben. Du durchbohrst mit ihren eigenen Speeren das Haupt seiner Horden. Sie stürmen einher, um mich in die Flucht zu schlagen, und erhoben ihr Freudengeschrei, als wollten sie den Elenden im Verborgenen verzehren. Du betrittst das Meer mit deinen Rossen, die schäumenden Wassermassen. Man kann das wörtlich nehmen, man kann es im übertragenen Sinn nehmen, das Völkermeer, wo Gott wird richten. Und jetzt sagt der Habakkuk etwas, was mit ihm passiert ist. Und wenn wir so an Gottes Gericht denken, könnte es mit uns auch passieren. Als ich das hörte, erzitterte mein Leib. Wegen dieser Stimme erbebten meine Lippen. Fäulnis drang in mein Gebein und meine Füße zitterten. Da hat keine Kraft mehr. Er fängt an zu zittern. Er kann fast nicht mehr stehen. An einem König ist es auch mal so gegangen. An einem Nachfolger von Nebukadnezar, Belsazar. Er hat ein Festmahl gegeben, hat Wein getrunken und nachher, wo sie schon ein bisschen angesäuselt waren, hat er gesagt, jetzt holen wir die goldigen und silbernen Becher aus dem Tempel, wo eigentlich für Gott geheiligt wären, und aus denen trinken wir Wein. Stellt sich ganz klar an die Stelle von Gott. Und wo sie das gemacht haben, kommt plötzlich eine Hand an der Wand und schreibt etwas. Und dann lesen wir noch in der älteren Übersetzung, wo der Belsazar das gesehen hat, sei er derart erschrocken, dass die Gelenke seiner Hüften sich lockerten und seine Knie schlotterten. Jetzt probier mal, wie ein Mann herzustehen, wenn deine Gelenke in den Hüften sich lockern und Knie anfangen zu schlottern. Dann stehst du nicht mehr sicher da. Dann hast du den Stand verloren. Dann hat mir Daniel gerufen, du komm, komm lesen, was bedeutet das, ja? Gewogen, gewogen und zu leicht befunden, du wirst noch in dieser Nacht sterben. Wow. Habakkuk geht's ähnlich. Fäulnis drang in mein Gebein und meine Füße zitterten. Oh, dass ich Ruhe finden möchte am Tag der Drangsal, wenn der gegen das Volk heranzieht, der es angreifen will. Und jetzt erzählt er, was noch übrig bleibt, wenn ein Volk angegriffen wird, wenn ein Krieg kommt. Der Feigenbaum wird nicht ausschlagen, der Weinstock keinen Ertrag geben, die Frucht des Ölbaums wird trügen und die Felder werden keine Nahrung liefern. Auszerstört, abbrennt, kaputt. Die Schafe werden aus den Hürden getilgt und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Es ist ausplündert, aus weg. Ich aber. Und das ist ganz verrückt. Jetzt kommen wir zu dem Abschluss von diesem Buch, von diesem Kapitel, an Habakkuk seine Zuversicht. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott der Herr ist meine Kraft, er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Anstatt verzagen, wenn Unwetter und Krieg kommen und Krankheiten, will er sich auf Gottes Seite stellen. Was mir erstaunt, ich aber will. So für die letzten zwei Versen an. Ich aber will. Es kann jetzt auf uns loskommen oder auf mich loskommen, was will. Ich aber will. Ich habe mich entschieden. Ich bleibe auf der Seite von Gott. Und ich will mich freuen im Herr, weil er ist mein Heil und er ist meine Kraft. Durch alles das durch wird er uns retten. Und einmal zu ihm nehmen. Und dann wird das alles vorbei sein. Dann haben wir es hinter uns. Ich will mich freuen im Herr. Ich will frohlocken über den Gott von meinem Heil. Er ist meine Kraft. Er macht meine Wege leicht oder leichtfüßig wie ein Hirsch. Er stellt mich auf meine Höhen. Und ich kann oder will wieder singen. Es hat auch schon Situationen gegeben in meinem Leben, wo ich da im Gottesdienst gesessen oder gestanden bin mit dem Singbüchli in der Hand und einfach den Text habe gelesen, aber ich habe nicht mitgesungen. Ist mir überhaupt nicht ums Singen gewesen. Das gibt so Zeiten. Es gibt auch Zeiten, wo es dir einfach die Stimme verschlägt und du nicht mehr sagst. Wo nicht einmal mehr kannst du ein Lied singen. Und interessant ist, dass das Buch so aufhört. Dem Vorsänger auf meinen Seiteninstrumenten. Punkt. Jetzt ist es fertig. Zuerst hat es mich gedacht, also nein, das schreibt man nicht am Abschluss von einem Buch, oder? Als Lehrer, wenn ich den Aufsatz korrigieren würde, würde ich sagen, schreibt den Satz noch jemand anders her, aber nicht hier. Das ist doch kein schöner Schluss. Mal, das ist ein wunderbarer Schluss. Er kann wieder singen, er will wieder singen und er singt eigentlich ein Lob für Gott, ja, aber er singt auch davon, dass Gott die Erde wird richten, da geht alles kaputt, Berge werden zerbersten, die Hügel weggehen, das Meer wird aufschäumen und es gibt zum Schluss dann auch nicht mehr, liest man in der Offenbarung. Das Meer wird nicht mehr sein. Vorbei. Aber deine Wege sind ewig. Ja, Buch Habakuk, vom Erschrecken zu der Zuversicht. Von den Fragen zum Vertrauen und zum Glauben. Und da habe ich noch so einen schönen Satz gefunden in diesem Kommentar. Wenn wir uns Gott beugen und wenn wir sagen, okay, ich habe noch ein paar Fragen, die sind nicht gelöst. Ich sehe noch nicht überall durch. Und es gibt noch nicht, die sind himmelhoch über meinem Kopf. Aber ich will gleich dir vertrauen. Ich will auf dich zählen. Unter dem Herrn zu stehen heisst, über den Umständen zu stehen. Das können wir eigentlich entscheiden. Wenn wir uns gegen Gott entscheiden, dann werden wir von den Umständen durchgekuddelt. Dann sind wir denen ausgeliefert. Wenn wir uns auf Gott ausrichten, dann dürfen wir über den Umständen stehen. Nicht immer leicht, aber es ist möglich. Frieden zu haben im Herz mit Gott. Und dann sind wir wieder bei diesem wunderbaren Vers, der mit im Habakuk-Buch steht. Und auch das von der Einleitung so schön zusammenfasst. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Durch den Glauben an das gerechte Gerichten von Gott. An Glauben an Gottes Eingreifen zur rechten Zeit. An Glauben, dass er sein Wort schon wird erfüllen. Und an Glauben an sein Rettungswillen und an seine Gnade, die wir dürfen in Empfang nehmen, wenn wir als Erlösungswerk von Jesus Christus glauben und Buß tun darüber, dass wir Gott die kalte Schulter gezeigt haben. Das wollen wir nicht. Wir wollen sie ihm zuwenden. Und mit ihm leben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Der lebst richtig. Ich will noch beten. Vater im Himmel, danke, dass du auch auf diesem düsteren Hintergrund uns deine Rettung zeigst. Das ist das, was du willst. Menschen retten. Durchs Heil von deinem Gesalbten, vom Messias. Danke, dass es das Heil gibt. Danke, dass man es ergreifen kann. Dass man darf, dich um Vergebung bitten, zu dir kommen, dich lassen Herr sein über unser Leben. Schenk, dass wir Frieden bekommen über all unsere Fragen. Auch wenn die Umstände im Moment schwierig sind, senk deinen Frieden in unsere Herzen und schenk uns den Blick auf dein Heil, auf deine Gnade. Hab Lob und Dank dafür, Herr. Amen.